Die Pleite der deutschen Mannschaft gegen Ecuador zum Abschluss der Gruppenphase bei der WM 2026. Deutschland verliert mit 2:1 und das kann man schon mal vorwegschieben, absolut verdient.
Absolut verdient. Also ich glaube, was den Spielverlauf angeht, statistisch auch, Ecuador hat sich mehr Chancen erspielt. Und wenn man dann noch bedenkt, dass das Tor von Deutschland in unseren Augen nicht hätte zählen dürfen, dann wäre es auch gar nicht so eng geworden hinten raus.
Genau, denn die deutsche Mannschaft kommt an sich sehr, sehr gut in dieses Spiel rein. Vor allem eben über diesen frühen Führungstreffer, der so entsteht, dass da Pavlovic einen hohen Ball oder einen hochspringenden Ball runterpflückt mit einem sehr hohen Bein, das auch nun mal den ecuadorianischen Spieler eindeutig im Gesicht trifft mit der Sohle. Der Ball geht dann über Florian Wirtz rüber zu Leroy Sané, der sein erstes Tor erzielt überhaupt bei Fußball-Welt- und Europameisterschaften. Wurde dann kurioserweise nicht zurückgenommen. Anschließend gab es die Einordnung von Patrick Ittrich, dem Schiri-Experten von Magenta TV, der meinte seiner Meinung nach ganz klares Foulspiel.
War ja auch unsere Reaktion.
Das ist auch die Reaktion gewesen, die wir hatten, dass das ein Tor ist, das nicht hätte zählen dürfen.
Ja, da hat man auf jeden Fall Glück gehabt. Weil ich finde, alles, was ein gefährliches Spiel, hohes Bein, you name it, alles, was dafür irgendwie eintreten muss, ist hier eingetreten. Klar, Pavlovic spielt auch den Ball, zuerst vor allem, aber trotzdem für mich ein Foul und hätte kein Tor sein dürfen. Ich dachte dann, okay, es wird ein sehr langer Abend für uns, weil jetzt kriegt das Deutschland ganz gut wegverwaltet. Aber gar nicht so viel später hat dann Ecuador das 1:1 erzielt.
Aus einem eigentlich fast schon deutschen Umschaltmoment heraus kriegen dann den Ball und da geht dann zu einem Matcher, der in der Verarbeitung einfach unsauber ist, einen ersten Kontakt hat, der ihn zu weit vom Fuß springt, kriegt ihn abgejagt. Der geht dann rüber auf die linke Seite, wo dann Pavlovic noch versucht reinzukommen, noch in den, also den Ball.
Er ist einfach, da eigentlich.
Er ist da, er will den Ball blocken, kriegt ihn aber so durch die Beine und dann schlägt er im rechten Eck ein. Wo man sagen muss, das ist kein...
Also Eck, damit meinst du das hintere Netzeck.
Ja,
weil also... Er war ja wieder hoch.
Genau, also er schlägt rechts ein. Ja. Sagen wir so, er schlägt rechts ein. Ja. Ich würde sagen, da bewegen wir uns in einem Bereich, wo du, wenn du wohlwollend bist, nicht von einem dezidierten Torwartfehler sprechen musst. Aber du schaust halt drauf, du schaust auch drauf, wie Manuel Neuer gefühlt gar nicht so richtig in die Sprungbewegung kommt. Und dann bleibt schon so ein bisschen das Gefühl hängen, der war nicht ganz unhaltbar.
Ja, da würde ich, also bei dem Tor würde ich jetzt das ganz große Thema Neuer nicht aufmachen wollen, weil es sieht nicht perfekt aus, sieht nicht optimal aus. Ich würde ihn insofern bei diesem Tor etwas in Schutz nehmen wollen. Er spekuliert halt einfach komplett darauf, dass Pavlovic den blockt. Er wirkt gar nicht absprungbereit und fällt dann um wie eine Bahnschranke. Den kann man halten, aber ich würde jetzt hier nicht von einem dezidierten Torwartfehler oder
genau,
so sprechen.
Genau, das würde ich so stehen lassen. Also das ist, glaube ich, die Lesweise, die du da mitnehmen kannst.
Es sieht halt unglücklich aus, weil es gar kein Sprungeffekt entsteht sozusagen.
Genau, also
er drückt sich gar nicht richtig ab, er fällt einfach quasi nur so um und dann
sein rechtes Bein, aus dem wahrscheinlich einfach der Druck kommen müsste, genau, um eben dann in Richtung Ball zu gehen, da passiert recht wenig. Es ist irgendwie auch so die Ecke, die so latent so sich nach seiner schwachen Seite anfühlt so ein bisschen. Da kommt für mich was zusammen, was so einfach zumindest nicht den Gesamteindruck entstehen lässt von einem Torhüter, der gut im Turnier ist.
Es ist vor allem mal wieder direkt der Treffer mit dem ersten Torschuss. Ja. Generell in diesem Spiel nur ein Ball halten müssen, beziehungsweise, nee, halten müssen hätte er mehrere, aber ein Ball gehalten dann, letztendlich eine Parade. Aber ich wollte noch bei etwas reingrätschen, was du direkt am Anfang gesagt hast, wie dieses Tor zustande gekommen ist, nämlich durch eine Ungenauigkeit von Matcher. Und das war etwas, was sich gerade in der Anfangszeit so massiv durchgezogen hat.
Unsere Freunde von Adidas haben es wieder getan. Sie haben die beste Fußballwerbung, oder in dem Fall sind wir ganz ehrlich, den Backyard Legends Kurzfilm rausgebracht, den ich in den letzten 20 Jahren oder so gesehen habe.
Überragend. Der hat mich außerdem aus dem Nichts gehittet. Ich habe den irgendwann, ich glaube, als YouTube-Werbung oder irgendwo zufällig als Werbung gesehen und ich saß da mit offenem Mund. Ich fand das so geil. Es hat mir nämlich tatsächlich echt Vorfreude auf die WM gemacht, die ich vorher, sagen wir mal, so nicht so zu 100% hatte.
Mir hat es einen krassen Throwback gegeben zu dem Plus 10 Impossible Team damals. Diese Werbung Beckenbauer, in der übrigens, das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, die ist von 2006. In diesem Spiel schießt Frank Lampard aufs deutsche Tor. Oliver Kahn ist da im Tor und der Ball prallt an die Latte, auf die Linie und raus. Und 4 Jahre später bei der WM 2010 passiert einfach original genau das. Hast du irgendwas in dem Spot gesehen, wo du sagst, aufpassen, das passiert dieses Turnier?
Ja, da passieren ein bisschen zu viele kuriose Dinge, würde ich behaupten. Aber es ist, es ist halt in sich so stimmig und es ist auch geil produziert und natürlich die Besetzung. Also Timothy Chalamet, der Schauspieler, der da wirklich einmal durch diese Werbung führt sozusagen. Und dann haben sie natürlich wirklich große Namen mit am Start. Lionel Messi als Backup-Plan.
Ja, der einfach mit Bad Bunny chillt?
Der mit Bad Bunny chillt. Dann stellt Chalamet ein Team zusammen, was dann halt eben in so einem Street-Fußball-Event antreten soll. Aus Jude Bellingham, Lamine Yamal und Trinity Rodman, der Fußballerin aus den USA. Also versucht da so ein absolutes Superstar-Team zu bilden, damit die endlich diese Local Legends da schlagen können.
Und da muss man wirklich sagen, in meinen Augen ist es die beste Fußballwerbung seit x Jahren. Ich fand's überragend gut. Es sind 5 Minuten plus. Mein Vorschlag an Adidas wäre, macht doch einfach 12 Folgen ab 40 Minuten draus, weil ihr habt genug Spieler im Portfolio und ich würde es mir reinziehen.
Ja, und vor allem wissen wir nicht, wie es ausgeht.
Das ist es. Genau da wollte ich mich gerade hinaus. Ich würde es mir reinziehen und jedem, der es noch nicht gesehen hat, dem würde ich genau das vorschlagen. Guckt es euch an, denn selbst wenn es da keine Fortsetzung mehr gibt, dann ist das, was Adidas da auf die Beine gestellt hat, der Spot des Jahres.
Die haben es einfach nicht geschafft, sauber hinten rauszuspielen. Und das war jetzt in jedem Spiel schon der Fall, dass man im Aufbauspiel Fehler gemacht hat.
Rüdiger passt ins Seiten aus. Pavlovic passt ins Seiten
jeder
aus.
Teil, ja.
Ganz viele symbolische Szenen dafür, wie ungenau, unpräzise diese Mannschaft gewesen ist. Also
Tah hatte diese Aktion.
Und das ist ehrlicherweise etwas, das in Spiel 1 schon begonnen hat. Da ohne die entsprechenden Konsequenzen, aber diese Ballverluste im Aufbau, die gab es gegen Curaçao auch schon.
Guckt euch die Reaction von dem Curaçao-Spiel an. Ich habe euch sogar 2 Szenen gezeigt, wo wirklich in der ersten Linie des Aufbaus direkt zum Gegner gespielt wird oder ein Ballverlust entsteht. Und da meinte ich schon, das darf dir nicht passieren gegen bessere Gegner. Selbst Ecuador konnte es ja häufig dann nicht so sehr nutzen. Auch dank der Mithilfe der Schiedsrichterin, die gerade zu Beginn ein bisschen wackelig wirkte. Ich finde, das hat sich hinten raus dann gegeben. Da waren dann auch bessere Entscheidungen. Da hat auch der VAR ihr dann auch später geholfen. Aber zum Beispiel diese eine Aktion, wo wir beide der Meinung waren im Livestream, wir haben es gar nicht gesagt, wir nehmen wirklich direkt nach dem Livestream hier auf. Also es ist 0 Uhr irgendwas, 0 Uhr 25. das noch dazu gesagt, nicht am nächsten Morgen. Wo wir im Stream beide der Meinung waren, okay, die Balleroberung hier von Ecuador war eigentlich regelkonform.
Genau, gegen Kimmich, der, und das ist auch so ein Faktor, also hat sich für mich schon in der Vereinssaison so ein bisschen angebahnt und jetzt sich auch hier wieder, der nicht so souverän ist unter Druck im Aufbau, wie er es schon mal war und diese Momente einfach drin hat. Und er wird da für meine Begriffe ganz sauber vom Ball getrennt. Und dann
das wäre eine gute Situation
kommt der Pfiff einfach einen Ticken zu früh. Und das hätte man einfach vielleicht auch durchlaufen lassen können, die ganze Aktion. Also so ein bisschen auch da auch wieder mit dem Glück im Bunde. Also rein von den Entscheidungen her konnte Ecuador schon ein bisschen unglücklich sein über, sagen wir, die ersten 15, 20 Minuten in diesem Spiel, wie es so gelaufen ist. Was sie aber gut gemacht haben, Ecuador, ist, finde ich, die vermeintlichen Stärken der deutschen Mannschaft gut negiert bis nahezu gänzlich ausgeschaltet. Wenn die in diesem 5-2-3-Block gestanden haben, haben sie die 3 Aufbauspieler von Deutschland sehr gut zugestellt und haben auch, und das habe ich auch schon erwartet.
Elfenbeinküste übrigens auch schon gemacht. Ja. Wirklich diese 3 Spieler gegenüber von den 3 Aufbauspielern von Deutschland, wodurch einfach auch die Passwinkel nicht so da sind.
Es ist dann einfach nicht so leicht, durchs Zentrum durchzukommen. Ja. Und was man auch klar gesehen hat, finde ich jetzt, nachdem Schlotterbeck ausgefallen ist, sie haben ganz eindeutig im Anlaufverhalten den Bogen im Anlaufen oft so gehabt, dass es bewusst auf die Rüdiger-Seite gelenkt werden sollte. Also der Ball sollte dann auch schon dahin. Also das wurde, glaube ich, auch dann ausgemacht. Verständlicherweise.
Vor allem, weil der den auch mit links dann nicht rausspielen kann, sondern seinen rechten in der Regel benutzen muss. Dann kriegst du auch nochmal wieder Winkel, die du besser zustellen kannst.
Als die Seite, die so ein bisschen abfällt im Aufbauspiel. Du hast die in diesem 5-2-3 die Halbverteidiger gehabt, zum Beispiel Ordóñez, der immer, wenn der Ball mal in den Zwischenraum kam, super aggressiv rausgestochen ist, gerade Florian Wirtze auch weit mitverfolgt hat, den so ein bisschen eingegrenzt hat in seinen Kreisen. Also ich finde auch dann, die Struktur der Ecuadorianer gegen den Ball hat auch gut funktioniert. Das ist ja auch das, was im Vorfeld als das Prunkstück ihrer Mannschaft ausgemacht worden ist, haben sie auch gezeigt. Also ich fand wirklich, dass da den Deutschen schon gut der Zahn gezogen worden ist.
Ja, auch wirklich sehr physisch, sehr viel gutes Gegenpressing dann gesehen. Viele Balleroberungen von Ecuador in der gegnerischen Hälfte, also in der deutschen Hälfte. Das war schon sehr auffällig. Ich verstehe halt den grundsätzlichen Ansatz nicht so richtig, wenn du gegen die Elfenbeinküste das schon so gesehen hast, wenn du diesen 3, es ist ja letztendlich hin und wieder ein 3-3-Aufbau, wenn dann zum Beispiel ein Matchup auf den Flügel geht und Raum auf der anderen Seite ist, aber es ist vor allem immer nur ein Spieler oder häufig nur ein Spieler von Deutschland im Zentrum. Und der hat sehr wenig Mitspieler um sich herum. Selbst wenn er den Ball bekommt, ist er entweder schnell unter Druck oder er hat keine Anspielmöglichkeiten. Und gerade wenn du halt diese drei Leute dir gegenüberstehen hast, warum spielst du dann nicht öfter mal mit einem klassischen 3-2-Aufbau? Weil dann hast du ja die Möglichkeit, mit diesen zwei Spielern hinter den drei anlaufenden Spielern ein bisschen zu verschieben. Dadurch hast du wieder mehr Möglichkeiten, auch mal durchs Zentrum zu spielen. Und so geht viel halt, finde ich, sehr früh auf die Flügel. Und dann ein weiterer Faktor, der hier dann wirklich eklatant war, man hat ja hier ganz bewusst versucht, tiefer zu stehen. Ja. Also Deutschland gerade in der Anfangsphase stand in einem
5-4-1.
5-4-1, ja. Super tief. Sané mit als Rechtsverteidiger in die letzte Reihe gefallen, weil Hinkap hier auch sehr hochgeschoben hat, muss man dazu sagen. Aber das Problem war, sie haben es, finde ich, nicht gut in diesem tiefen Block verteidigt, weil Ecuador ist trotzdem ständig irgendwie in Räume gekommen und hinter die Kette gekommen oder in die Halbräume vor allem.
Die Instinkte passen gefühlt gar nicht dafür. Ja. Also die Mannschaft hat gar nicht die Instinkte, um in so einer tiefen Konstellation über mehrere Minuten hinweg das sauber zu verteidigen. Das fängt ja dann auch zum Beispiel bei Sané an, den ich da jetzt gar nicht per se irgendwie raus isolieren möchte in der Kritik, aber wenn du ihn halt in diese Rolle, in Anführungszeichen, zumutest als eben rechter Außenverteidiger, Schienenspieler gegen den Ball, da gibt es ja diese eine Szene mit dem Chipball hinter ihm, wo er dann gerade noch gegen Hinkapier so in die Show kommt. Das ist auch so ein Thema, wo dann einfach in meinen Augen
Stellungsspiel
nicht passt. Also du hast keinen Druck auf den Ballführenden bekommen. Das ist ja auch ein Thema, wo man reden kann, wenn du dann schon so früh dich mit 5 hinten zurückziehst, dass du halt einfach dann auch irgendwo anders Raum preisgibst und eben keinen Druck auf den Ball hast. Aber wenn du auf einem ballführenden Spieler im Aufbau keinen Druck kriegst, ist eigentlich die Faustregel, dann sicherst du Tiefe ab. Dann lässt du dich ein Stück fallen
eventuell. Und so viel Tiefe war da gar nicht
mehr. So viel Tiefe war da gar nicht. Und da ist er trotzdem letztendlich überrumpelt worden. Wobei er ja auch nicht der Einzige ist, dem das passiert ist. Es gab gegen die Elfmeinküste zum Beispiel auch eine Szene, wo Diomande über eine gute Gegenbewegung kommt, kurz entgegen, geht dann tief, Kimmich auch auf dem falschen Fuß erwischt und dann nichts draus geworden ist, weil Diomande da den Ball schlecht verarbeitet hat. Aber so diese Chipbälle auf dieser Seite hinter die Kette, auch hier nicht zum ersten Mal ein Wunderpunkt der Mannschaft gewesen.
Und ein weiterer Nachteil, der sich dann herausgestellt hat, durch diesen sehr tiefen Block der deutschen Mannschaft, ist, dass der Weg zum gegnerischen Tor sehr weit wurde.
Ja.
Und man dafür in allen Mannschaftsteilen viel zu ungenau agiert hat, viel zu unkonzentriert agiert hat, dass du diesen Weg super selten überbrücken konntest.
Ja, also das hat fast nie funktioniert. Und ich muss sagen, was für mich aber hängen bleibt jetzt, ist einfach ein Grundproblem. Du hattest bis zu diesem Spiel, also würde ich sagen, jetzt auch in der medialen Wahrnehmung waren so die herausragenden Akteure auf deutscher Seite natürlich Dennis Undav.
Klar.
Und der Mann, der als nächstes genannt worden ist, war dann in der Regel schon Felix Metscher.
Ja.
Und der hat jetzt auch einen Katastrophentag gehabt. Er hat den unsauberen Kontakt, der zum Ballverlust vor dem 1:1 führt, hat generell ein paar unsaubere Bälle gespielt, aber wenn du dann ihn jetzt auch schon wieder schon in Klammern setzen musst, bis auf Undav, wer in dieser Mannschaft ist gut in Form? Nicht okay, in Ordnung, gut in Form. Nene Brown war wahrscheinlich noch gut in Form in den beiden Spielen
jetzt,
der war angeschlagen jetzt. Aber ich finde einfach, es sind viel zu wenig Spieler in dieser Mannschaft, die gerade jetzt in diesem Turnier ein gutes Niveau abrufen.
Ja, finde ich auch grundsätzlich, also generell bei diesem Spiel muss man ja festhalten, ich würde hier kaum jemanden positiv, also niemand, du kannst hier niemanden positiv herausheben, auch von den Einwechselspielern, darüber müssen wir auch gleich noch sprechen, generell über die Wechselpolitik müssen wir sprechen, aber du kannst hier niemanden wirklich nach diesem Spiel positiv herausheben. Ich finde ein paar, wo man sagen kann, ja, war okay, war nicht gut, war nicht schlecht, Wirtz zum Beispiel, aber dann auch in manchen Aktionen unglücklich gewesen, hatte eine Aktion, eine vielversprechende Aktion, wo er das Tempo unnötigerweise komplett rausnimmt. Ja, das Problem ist, ich bin überhaupt nicht glücklich damit, wie überhaupt dieses Spiel angegangen wurde, weil du bist als Gruppenerster weiter. Du weißt zwar, dass Ecuador hier mit Wucht kommen wird, weil für Ecuador war es die letzte Möglichkeit, in diesem Turnier zu bleiben und das nur durch einen Sieg. Unentschieden hätte denen nichts gebracht, dann hätten sie 2 Punkte gehabt. Sie mussten gewinnen, du weißt, dass da was kommt. Also, weil das Ding ist ja letztendlich, wenn du mit der gleichen Startelf wieder reingehst, es gab 2 Wechsel, der eine war Schlotterbeck, den musstest du wechseln und Raum ja eigentlich auch. Also
genau,
Brown war wohl auch nicht
Wechsel,
bei 100%.
Die letztendlich verletzungsbedingt waren.
Genau, also gehst du quasi mit der gleichen Startelf rein. Wenn du das machst, dann versuchst du ja einfach auch dieses Spiel positiv zu gestalten, um mit einem Rückenwind aus der Gruppenphase noch wieder rauszugehen.
Genau, du nimmst das ernst und willst.
Genau, Spielpraxis. Ja. Also nicht, dass die nicht aus dem Rhythmus kommen und so weiter. Anstatt zu experimentieren, obwohl du vielleicht hier die Möglichkeit gehabt hättest, ein paar Dinge mal auszuprobieren, weil man muss ja fairerweise sagen, die ersten 60 Minuten gegen die Elfenbeinküste mit dieser Aufstellung in weiten Teilen war nicht gut. Jetzt gehst du wieder mit denen rein. Wieder 45 Minuten, wo ich sage, okay, niemand davon hat jetzt irgendwie eine gute Chemie oder so eine Chemistry untereinander, gerade im Offensivbereich, defensiv, viele Unkonzentriertheiten. Also du hast nicht experimentiert, hast versucht, die Spielpraxis oder diesen Flow mitzunehmen. Jetzt hast du weder noch. Jetzt hast du nicht experimentiert und kein Spielflow mehr.
Ja, und ich finde auch gefühlt so einfach ein drittes Mal darauf gewartet, dass es da unter den startenden vorderen vier Klick macht.
Ja.
Weil ich finde wirklich, dass, und deswegen hätte ich auch angeboten, hier was Neues zu probieren, weil ich finde, gerade wenn du über die Offensive sprichst, kannst du einfach nicht guten Gewissens sagen, das hat sich schon auf eine Art und Weise gefunden, nein, dass klar sein muss, das sind die vier, die starten sollten, weil das viel Stückwerk war, also wenig große Chancen, die sich rausgespielt wurden. Du hast auch da wieder bei den wenigsten Spielern das Gefühl, da ist eine breite Brust da, da ist ein Momentum, da klicken Dinge einfach, da funktionieren Dinge einfach. Deswegen, also ich finde, du hast absolut jede Begründung gehabt, um da auch in der Offensive was zu probieren und anzupassen, was du jetzt eben nicht getan hast und dich auch so ein bisschen dann um die Chance beraubt hast, rauszufinden, ob es nicht eventuell eine andere Besetzung gibt, die genau dir dienlicher ist in der K.O.-Phase als Startelf.
Ja, und da sind ja Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also ich habe da meine Ideen im Stream geäußert, was ich vielleicht ausprobieren würde. Du kannst aber diverse Dinge ausprobieren. Aber irgendetwas zu verändern, dieses ja fast dogmatische Festhalten an dieser Startelf, wo du einfach nur darauf wartest oder um ihn zu zitieren, du willst gewisse Spieler kitzeln. Ja, aber wie lange denn? Leroy Sané hat das zweite Mal 90 Minuten durchgespielt. Ja, er hat seinen Scorer, schön und gut. Danach kam ja wirklich gar nicht mehr viel. Es gab ja sogar ein, zweimal diese Situation, in denen ich Leroy Sané gerne sehen würde, dass er mit Tempo ins 1 gegen 1 kommt.
Ja.
Sofort hängen geblieben. Dann gab es noch in der zweiten Halbzeit diese Riesenchance von Leroy Sané. Auch hier wieder guter Laufweg, alles schön und gut. Aber der Abschluss ist halt, das strotzt halt nach einem Spieler, der kein Selbstvertrauen hat. Und dann
erfolgreiche Dribblings 0 von 5. Das ist eine Selbstvertrauensfrage, aber ich glaube auch, man muss mal sagen, wie es ist, im 1 gegen 1, he ain't got it no more. Er hat's einfach nicht mehr.
Ja,
ist einfach kein 1 gegen 1 Killer mehr.
Das Problem ist, wer hat das denn in der Mannschaft?
Also,
du hast keinen 1 gegen 1 Spieler nominiert?
Jetzt fallen wir wieder auf Themen zurück, die die vor dem Turnier lagen, ne, am Ende des Tages.
Ja.
Auch wenn wir dann über eine andere Seite reden. Aber ja, also da kommen wir am Ende dann schon wieder bei raus.
Du bist sehenden Auges in die zwei Probleme gelaufen, die du jetzt hast oder hattest. Jetzt in diesem Spiel würde ich die rechte Seite vielleicht mal so ein bisschen ausklammern. Wobei Angulo auch ein paar gute Aktionen mit Tempo hatte.
Ja, klar.
Und du läufst auf der rechten Seite in die beiden Probleme. Also.
Und ich finde auch dann, dass die Wechselpolitik auch keine war, die den eingewechselten Spielern wahnsinnig geholfen hat, weil du wirfst einen Stiller rein für wahrscheinlich mehr Sauberkeit im Passspiel, Kontrolle im Mittelfeld, löst aber dieses Mittelfeld im Laufe des Spiels temporär komplett auf, dass du quasi eine Konstellation hast, wo du dann irgendwie Stiller plus Sané so halb irgendwie im Zentrum hast, wo ich sagen würde, also
das war nach dem Bayer-Wechsel.
Genau.
Da wusste ich teilweise gar nicht, wer jetzt wo spielt. Ja. Ich vielleicht die Spieler auch
und
nicht. Aber
es gibt einen Grund dafür, warum Stiller in der Regel beim VfB Stuttgart immer im Geleitschutz von einem Carazo oder einem Schema Andres aufläuft, weil er eben selber defensiv oder auch, sag mal, in der Athletik Defizite hat.
Deutsche Kimmich, sagst du.
Der hat den Schutz auf jeden Fall nicht genossen, den er gebraucht hätte, war da so ein bisschen in meinen Augen, ausgeliefert, in Anführungszeichen, hat selber einfach auch dann aber auch so kein gutes Spiel gemacht. Du parkst Bayer auf der rechten Schiene. Bayer hat in meinen Augen seine besten BVB-Spiele gehabt, als er so von über links im Halbraum agiert hat und dann mit seinem starken rechten Fuß. Ein zweiter Stürmer im Prinzip.
Ja, genau.
Und je weiter du ihn vom Tor isolierst, desto weniger effizient ist er. Also einfach auch Leute in Rollen eingesetzt, wo ich sage, dann tust du auch deinen Spielern keinen Gefallen mit.
Und das habe ich halt insofern noch weniger verstanden, weil die gleiche Startelf zu bringen, sagt ja für mich, du willst dieses Spiel gewinnen.
Ja,
auch
klar,
wenn du es nicht mehr gewinnen musst.
Ja.
Die Wechsel waren doch Belohnungswechsel. Also jetzt mal undauf ausgenommen. Stiller, Bayer,
Pascal Groß.
Groß, das sind doch Belohnungswechsel. Ja, aber dann hättest du es doch von Anfang an machen können. Wenn du Leute belohnen willst mit einem Einsatz bei einer WM, warum dann nicht von Beginn an? Weil leistungstechnisch musst du einen Leveling bringen, musst du einen Amiri bringen nach den Performances, die sie gegen die Elfenbeinküste hatten. Also was war jetzt der Sinn des Ganzen? Habe ich nicht ganz verstanden.
Also ultra viel Chaos reingebracht. Also gerade, ich fand, Amiri fiel so für mich so ein bisschen ab in den Elfenbeinküstenspiel bei den Jokern. Aber gerade Amiri erschließt sich mir null. Du hast einen Spieler.
Du hast jetzt zweimal Amiri gesagt, glaube ich, oder? Habe ich das nur gehört?
Es ist halb eins, deswegen es kann beides kann zutreffen.
Ich meine,
Leveling ist für mich so ein bisschen abgefallen. Ja, okay, vielleicht hast du auch
Leveling gesagt.
Aber Amiri kommt rein gegen die Elfenbeinküste, bereitet das 1-1 vor. Er ist beim 2-1 in meinen Augen in der Entstehung auch beteiligt und macht generell ein gutes Spiel und ist dann nicht deine erste Option fürs Mittelfeld? Das erschließt sich mir nicht in der Logik, warum du nicht da rauskommst, dass du dann eben sagst, okay, jetzt bringe ich natürlich Nadim Amiri. Also, das sind einfach Dinge.
Ja, genau, weil du halt, wie gesagt, du wolltest ja ganz offensichtlich Leuten noch einen Einsatz geben, die es vorher nicht dazu geschafft haben, beziehungsweise in dem ersten Spiel wurden ja auch andere Leute rein.
Und eine Sache, die mich auch gestört hat jetzt, ich habe vom Postgame-Interview mit Nagelsmann nur so 2 Minuten gesehen. Mhm. Aber Johannes B. Kerner hat dann ihm gegenüber suggeriert, ob dann das Thema nicht auch gewesen sei, dass die Ecuadorianer es einfach mehr gewollt hätten.
Das ist immer eine doofe Floskel, aber
genau, und Nagelsmann ist sofort ihm über den Mund gefahren, hat das sofort abgebügelt und gar nicht zugelassen, dass diese Thematik aufgemacht wird. Und ich sag, es ist eine doofe Floskel, weil du kannst natürlich mit dem Thema nicht alles erklären, aber natürlich ist Sport auch eine Frage der Einstellung und der Intensität und der Frage, welche Läufe bist du bereit zu machen. Und ja, es ist leichter, sich maximal zu motivieren, wenn du nicht schon Gruppenerster bist, sondern gewinnen musst, um weiterzukommen. Aber natürlich war das in dem Spiel ein Faktor, dass die mit einer ganz anderen Gier und Galligkeit aufgetreten sind.
Noch ein weiteres Thema, das haben wir schon im Stream besprochen, warum ich gerne auch mehr Rotation von Beginn an gesehen hätte. Weil das kannst du mir nicht erzählen. Die Spieler, die jetzt hier schon 2 Spiele über teilweise die volle Distanz gemacht haben oder zumindest in der Startelf standen, man wirft den Spielern ja nicht vor, wenn man sowas sagt, dass die das weniger gewollt haben. Das ist unterbewusst und das kann halt auf dem absoluten Top-Niveau reichen. Minimale Kleinigkeiten, 0, irgendwas Prozentpunkte an weniger Intensität, dass du dann so aussiehst, wie Deutschland hat teilweise ausgesehen hat, mit den Ungenauigkeiten, mit den Unkonzentriertheiten. Und ich würde behaupten, ich bin mir relativ sicher, es ist komplett hypothetisch, aber ich bin mir sicher, dass wenn du komplett durchgetauscht hättest, wie es Spanien bei der EM, bei der letzten EM im letzten Gruppenspiel gemacht hat, wie es Italien bei einer EM im letzten Gruppenspiel gemacht haben, die beide das Turnier gewonnen haben, wenn du einmal komplett durchrotiert hättest, dann wäre das ein besseres Spiel geworden. Und, wie gesagt, kann mir das Gegenteil beweisen. Aber
eine sogenannte nicht falsifizierbare Aussage. Ja. Und vielleicht halt auch einfach, falls es das dann nicht geworden wäre, trotzdem kannst du dich zurückziehen auf den Verweis, wir wollten einfach jetzt alle mit reinholen ins Boot und wir sind Gruppenerster, die Welt geht nicht unter, bla 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 bla.
Genau, weil das Ding ist, du hast sie jetzt so spielen lassen, war nicht gut. Wenn du jetzt im nächsten Spiel wieder nichts änderst und wieder kein gutes Spiel machst, dann muss er sich wieder Kritik gefallen lassen. Wenn du jetzt einmal komplett durchrotiert hättest oder in großen Teilen, muss ja nicht komplett sein, in großen Teilen durchrotiert hättest und es hätte nicht funktioniert, kannst du sagen, ja gut, dann lassen wir wieder die anderen spielen.
Ja, ja. Wir müssen den Spielfilm noch abbinden, denn Ecuador dreht ja noch das Spiel. Das tun sie, nachdem sie wieder mit einem langen Ball hinter die Kette gekommen sind. Dann kommen sie in eine Abschlusssituation, wo, glaube ich, so sowohl Tah als auch Stiller so ein bisschen im Verbund den noch geblockt kriegen, zur Ecke.
Vorher gab es ja übrigens noch die Unstimmigkeit zwischen Tah und Neuer. War kurz davor.
Ja.
Wo meines Erachtens Tah eigentlich schon wegbleiben will und im letzten Moment dann doch noch den Fuß reinhält. Also da würde ich vor allem auf Tah gucken und nicht so sehr auf Neuer.
Aber also trotzdem schon, also ein Warnsignal, eine Unstimmigkeit.
Aura hat da nichts geregelt, auf jeden Fall.
Keine vernünftige Absprache. Und dann kommt eben diese Ecke rein auf den kurzen Pfosten, wird verlängert Richtung Tor. Und Manuel Neuer macht so, im Moment, wo der Kopfball kommt, wo der verlängert wird, macht er diesen Schritt zurück.
Weil ich glaube, er denkt, er kommt aufs Tor, dieser Kopfball.
Kann sein. Also
kam er ja auch.
Aber. Und durch diesen Schritt zurück kommt er einfach nicht mehr nach vorne, logischerweise, und kommt einfach zu spät und der Ball wird in dem Moment, wo er die Arme schon so hat, einfach vor ihm ins Tor gespitzelt. Und also da bin ich schon im Bereich, das ist 5-Meter-Raum. Also für mich ist es ein Fehler.
Ja, und es haben bestimmt auch jetzt schon 1-2 Leute in die Kommentare geschrieben, der Kröger soll aufhören, Neuer zu verteidigen. Mache ich an der Stelle. Da da kann ich leider auch nichts mehr liefern. Er spekuliert wie bei dem anderen Gegentor ein bisschen zu sehr darauf, dass etwas Bestimmtes passiert.
Ja.
Nämlich hier, dass er easy den Ball fangen kann, dass da niemand mehr dazwischen kommt. Und hier würde ich halt sagen, du spekulierst zu Unrecht, weil du weißt ja, dass der, also der steht ja neben dir, er steht ja nah dran, den siehst du ja. Die Wahrscheinlichkeit ist ja da, dass der irgendwie noch einen Körperteil reinbekommt.
Ja, und vielleicht spekulierst du auch, weil du so ein bisschen kompensieren musst, dass du, sag mal, in der Athletik, in der Geschwindigkeit einfach vielleicht ein bisschen was eingebüßt hast und dann so ein bisschen da den Gamble wagen musst, der in dem Moment auf jeden Fall in die Hose geht. Sie machen das 2-1, sie bringen das Spiel über die Zeit, du hast nicht das Gefühl, oder, also, es gibt ja einfach keine großen deutschen Chancen mehr dann hinten raus. Also, irgendwo im Spiel gibt's dann auch diesen Elfmeter, der zurückgenommen wird.
Stimmt, der war direkt nach der Halbzeitpause wieder.
Also wieder so ein Moment, wo dann ein Matcher den Ball in den Strafraum spielt, auf Havertz in dem Fall, der wird auch getroffen, es wäre auch ein berechtigter Elfmeter gewesen, wenn nicht vorher in der Entstehung, in der Balleroberung Deutschlands von Sané ein Foul vorgelegen hätte. Das war okay, das zurückzunehmen. Und so steht das halt eine Pleite, die einen krassen Dämpfer bedeutet zum Abschluss dieser Gruppenphase, trotz Gruppensieg.
Er ist überhaupt nicht schlimm im Outcome. Also, weißt du?
Ja, ja.
Es ist eine reine Gefühlssache. Es ist
eine reine Gefühlssache. Und die sorgt aber jetzt bei mir so für das, was hängen bleibt, ist, ich glaube, so wie das Turnier fällt, gehe ich von einem Gegner aus jetzt im 16-Finale, der trotz allem geschlagen wird. Das glaube ich einfach nach wie vor, dass dann der Qualitätsunterschied dann doch trotz allem dann sich bemerkbar macht, je nach Konstellation. Aber was halt völlig fehlt, ist irgendeine Fantasie, dass diese Mannschaft robust und gut genug ist, um einen Turnierfavoriten zu schlagen. Also, oder siehst du es anders?
Ich versuche gerade nebenbei rauszufinden, wie es jetzt aktuell der Stand ist mit diesen Gruppendritten, aber ich blicke da nicht durch. Also Ecuador ist jetzt meines Erachtens der beste Gruppendritte vor Bosnien und Herzegowina. Ja. Ich gucke gerade halt, wer so noch kommen könnte. Ja, es ist, kannst du noch nicht vorhersagen. Da müssen wir, glaube ich, einfach abwarten. Ich glaube schon, dass es da ein, zwei sehr unangenehme Gegner geben kann.
Ja,
definitiv. Gerade auch welche, die gut verteidigen können.
Ja.
Also ich weiß nicht, Australien wurde mal genannt, dass das eine Möglichkeit ist. Paraguay, gut, die haben jetzt auch nicht so gut ausgesehen, aber sind Mannschaften, wenn es richtig kacke läuft, dann.
Wenn es richtig kacke läuft, natürlich ja. Und also mit dem Level von heute auf jeden Fall sowieso also, alles schwierig.
Grundsätzlich müssten sie aber diese Runde überstehen, genau, egal wer da kommt.
Ich erwarte,
das will ich nochmal klarstellen.
Ich erwarte, dass sie die nächste Runde überstehen werden, aber was mir halt fehlt, ist die Fantasie, dass gegen den ersten wirklich qualitativ hochwertigen Gegner es dann noch großartig weitergehen kann.
Es könnte halt auch ein Weckruf echt wirklich im richtigen Moment gewesen sein.
Der muss reagieren. Der muss reagieren. Du kannst nicht diese vier Offensiven in das nächste Spiel in die Startelf schicken. Digga, du machst dich ja lächerlich, Alter. Ja, ist ja wirklich so. Also bei dem Level, was sie da abrufen oder nicht abrufen, also haben wir viele auch wohlwollend über Kai Havertz gesprochen, über sein Laufverhalten, was er für Räume öffnet. Aber muss man einfach mal ehrlich sein, in den Minuten, in denen er startet, bis zum Zeitpunkt, wo Undav kommt, heute ist er für ihn raus, das war ja, also sorry, Phantom. Quasi nicht anwesend, mehr oder weniger.
Und ich drehe diese Victory Lab. Also ich habe im Doppelpass, im Stream, ich habe es mehrfach gesagt, man kann nicht davon ausgehen, dass Undav jedes Mal, wenn er reinkommt, irgendwie an einem Tor beteiligt ist.
Das ist keine faire Erwartungshaltung auch.
Das ist eine völliger Trugschluss, zu glauben, dass diese Effizienz aufrechter bleibt. Der war schon vor diesem Spiel, brauchte er nur noch ein Tor bis zum Rekord-Joker bei einer WM, nämlich Miller. 1990 war es, glaube ich. Und der hat halt Joker gespielt, weil der 100 Jahre alt war. Und nicht, weil der in seiner Prime unterwegs war und einfach nur zurückgehalten wurde und nicht in die Startelf gestellt wurde. Du kannst nicht erwarten, dass der in diesem Rhythmus weitertrifft, mit dieser Effizienz. Du kannst auch nicht erwarten, dass er dann in der Startelf so performt wie bisher. Aber trotzdem, also dieser Zeitpunkt musste kommen, dass Undav auch, war ja auch nicht, der hatte eine, glaube ich, ein, zwei gute Abschlusspositionen. Sowas kann halt aber passieren, wenn so ein Stürmer dann auch mal, oder wie so häufig halt, nicht über eine Halbzeit spielt oder nicht mehr als eine Halbzeit.
Ja. Und ich glaube, wir können es dann auch abbinden.
Gibt's irgendwas Positives? Wie gesagt, es könnte ein Weckruf sein.
Das ist die bestmögliche Outcome, ist, dass es genau das wird, ein Weckruf für diese Mannschaft. Genau, also es war jetzt sehr negativ, aber dieses Spiel hat halt einfach auch nicht viel anderes hergegeben. Man muss einfach so ehrlich sein, dass das kein Spiel war, das in irgendeiner Form als Mutmacher dient, ganz im Gegenteil. Und da muss man es auch ehrlich einordnen. Das, glaube ich, haben wir ja auch versucht zu tun.
Es war insofern halt wichtig, weil gegen Curaçao war es ein 7-1, da zu kritisieren, ist halt schwierig. Da gab es aber auch ein paar Sachen, über die man sprechen musste. Gegen die Elfenbeinküste waren 60 Minuten gar nicht gut und man dreht irgendwie noch dieses Spiel, fühlt sich dann eine Kritik schon irgendwie gerechtfertigt an, aber trotzdem guckt man drauf, ja, 6 Punkte, Gruppe gewonnen, fertig. Deswegen, es musste passieren, glaube ich.
Ja.
Aber es müssen und auch die richtigen Schlüsse daraus gezogen
auch andere werden. Große Länder haben ihre Stolpermomente gehabt.
Ja, manche aber auch nicht.
Genau, manche auch nicht. Bisher.
Also,
also die spielen ja noch ihr drittes Spiel teilweise auch, aber ja, also Spanien, Kap Verde, du hast
England gegen Ghana
gehabt, unentschieden unter gütiger Schiedsrichter mit Hilfe mit dem Elfmeter und sowas. Stimmt, also ja. Ist ja nicht so, dass alle Top-Mannschaften hier mit Saus und Braus durchs Turnier rauschen würden, so ist es ja auch nicht.
Der Fall, ne?
Ist auch selten der Fall, deswegen, das muss man auch mit so einer realistischen, ehrlichen Einschätzung dazu sagen, aber ja, ich habe, also ich will nicht wieder so weit gehen, wie ich eben ins Spiel gegangen bin, wo ich gedacht habe,
mach doch.
Dass es quasi ein, also ein spirituelles Gruppenaus ist. Aber
nein, das ist nicht zu hart.
Ja, ist es natürlich auch. Aber ich finde schon, dass so wackelig wie diese Mannschaft aussah, und die wirken auf mich null mental resilient, wenn ich das so sehe. Selbst mit dem gedrehten Spiel in die Elfenbeinküste.
Ja, ich fand da, das war nämlich so mein positiver Takeaway eigentlich, dass du da noch also, so die Moral beweist. Ja.
Fair, und vielleicht darf ich jetzt noch nicht zu sehr flipfloppen ins Gegenteil, das ist ein guter Hinweis, also muss ich vielleicht ein bisschen eingrenzen, die Aussage, aber ich glaube trotzdem, die Gruppenphase ist für die schon auch günstig gelaufen. Also erstmal, du hast diese 48er-WM, also ohne die wäre statt Curaçao wahrscheinlich nochmal ein anderer in der Gruppe gewesen, der vielleicht qualitativ ein bisschen gewichtiger gewesen wäre. Du kriegst den dankbarsten Gegner zum Auftakt direkt,
ja.
Kannst dich da so ein bisschen freischwimmen mit dem 7-1, also ich glaube, also was sagen wir, das ist gefühlt hätte es auch anders laufen können, war mein Eindruck. Ja. Diese ganze Gruppenphase, so, es war sehr irgendwie volatil, das ganze Gebilde ist es für mich immer noch. Ich hoffe, eines Besseren belehrt zu werden. Ich erwarte, dass sie am Montag das Spiel gewinnen, egal gegen wen. Da halte ich sie für gut genug für.
Ja.
Danach fehlt mir der Optimismus.
Ja, danach könnten die Franzosen warten, auf jeden Fall.
Und selbst wenn sie Norweger sind, auch da.
Ja. Ey, ja, ja. Du, wir begleiten das Ganze. Montag-Stream.
Ja.
Auf den gewohnten Kanälen. Magenta Reaction Show gegen den Gegner X. Wir können sehr gespannt sein. Dann die erste K.O.-Runde. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir haben ordentlich gelabert hier.
Ja,
ich schaff's gar nicht mehr bis zum Anstoß von Japan nach Hause.
Ich auch nicht, aber ich gehe auch ins Bett. Ciao, ciao. Mach's gut. Auf Wiedersehen.